grundsätzlich sage ich immer, man braucht einen Plan. Also ein Plan ist insofern nützlich, vor allem wenn man ihn maßstabgerecht zeichnet, dass man sich immer an diesem Gestaltungskonzept später orientieren kann.
Einfach natürlich Gärtnern.
Moin moin und herzlich willkommen bei unserem Garten-Podcast Einfach natürlich Gärtnern. Dem Podcast für Garten-Nerds und Pflanzenfreunde und vor allen Dingen alle, die es noch werden wollen. In diesem Podcast möchten wir einfach mal Mut machen, selber mit einfachsten Mitteln das Gärtnern anzufangen und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für den ein oder anderen Profi noch anzubieten. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir ist heute nicht die Sabine, sondern die Annette Vöhl.
Hallo.
Hallo Annette. Du bist Diplom-Ingenieurin für Landschaftspflege.
Für Landespflege.
Für Landespflege.
Ja, das ist leider so ein Begriff, unter dem sich kein Mensch was vorstellen kann, noch nie.
Habe ich auch noch nie gehört tatsächlich.
Ja, die Berufsbezeichnung gibt's auch nicht mehr. Mein Studium ist schon länger her, aber also Vertiefungsrichtung war Freiraumplanung, sprich Gartengestaltung. Bei Neudorf mache ich jetzt was anderes, da bin ich mit im Team Kommunikation, aber ich freue mich sehr, dass ich heute hier wieder über meine Kernkompetenz auch was erzählen darf.
Ja, die da wäre Gartenplanung und Gestaltung. Mhm. Das ist unser heutiges Thema, Annette. Ja, und das ist ja auch das allererste, woran man denken sollte, wenn man überlegt, sich einen Garten anzuschaffen.
Genau, beziehungsweise wenn man überlegt, sich ein Haus zu bauen.
Oder
mit,
das,
mit
natürlich.
Einem Garten dran, ja. Oder wenn man ein Haus kauft mit einem vorhandenen Garten. Dann sollte man möglichst früh über die Gartengestaltung nachdenken. Also ich weiß, gerade bei Leuten, die sich für ein Fertighaus entschieden haben, die müssen also schon sehr früh sich festlegen, welche Farbe der Fußboden, welches Material das haben soll, bis hin zu der Farbe der Steckdosen und wo welche liegen sollen. Und der Garten, das weiß ich auch aus Erfahrung, steht hinten an, ist auch verständlich, weil man erstmal ins Haus rein will. Und
erstmal ein Dach über dem Kopf, genau.
Genau, aber aus meiner Sicht hat es einige Vorteile, wenn man sich eben zumindest parallel Gedanken macht, wie der Garten zum Haus aussehen soll.
Dann habe ich mir ein Haus gekauft, mhm, und am besten noch mit einem kleinen Garten, denn man möchte sich ja auch in näherer Umgebung dann auch mal ab und zu entspannen beim Gärtnern, beim Sonnen, wie auch immer. Worauf muss ich dann achten? Wie gehe ich daran? Wo fange ich an? Das ist ja ein riesengroßes, planungsintensives Projekt.
Also die größte Herausforderung ist, wenn man eben ein Grundstück gekauft hat, auf das man ein Haus baut, was in einem Neubaugebiet steht, wo früher eine Ackerfläche war zum Beispiel, also wo gar nichts ist. Dann weiß man, wo das Haus auf dem Grundstück steht und was man braucht. Also man braucht einen Stellplatz fürs Auto, dann kann man gucken, wer wird noch mit in dem Haus wohnen, also Kinder. Mein Mann hat vielleicht oder mein Partner hat andere Vorstellungen als ich, andere Wünsche als ich. Die eine möchte gerne Gemüse anbauen, die andere oder der andere eine große Rasenfläche haben, Spielgeräte sollen aufgestellt werden und so weiter. Also darüber sollte man sich vorher Gedanken machen, auch in dem Kreis, also alle Gartenbewohner mit einbeziehen. Gibt's Haustiere, einen Hund, der den Garten mit nutzt und im besten Falle nicht alles umbuddelt. Wenn ich ein Haus gekauft habe mit bestehendem Garten, dann sollte ich mir angucken, was wollen wir auf jeden Fall erhalten. Also gibt's da schon Bäume? Gibt's da eine Hecke, die Sichtschutz bietet? Wie sieht die Rasenfläche aus? Was muss neu gemacht werden? Gibt's einen Wasseranschluss? Gibt's einen Elektroanschluss? Diese Fragen sind auch bei einem Neubau wichtig, damit man eben früh genug das mit einplanen kann. Es ist einfacher, als wenn man später noch einbauen möchte.
Und wenn ich mir dann überlegt habe, wenn ich fein säuberlich einen Punkt nach dem anderen aufgeschrieben habe, mhm, was ich in meinem Garten realisieren möchte, mhm, wie geht's dann nach der Bestandsaufnahme weiter?
Grundsätzlich sage ich immer, man braucht einen Plan. Also ein Plan ist insofern nützlich, vor allem wenn man ihn maßstabgerecht zeichnet, dass man sich immer an diesem Gestaltungskonzept später orientieren kann.
Da spricht auch die Ingenieurin aus dir, ne?
Ja. Also man sollte zuerst, wie gesagt, das Grundstück aufmessen, also möglichst einen maßstabgerechten Plan herstellen. 1:100 ist da am einfachsten, weil 1 Zentimeter auf dem Plan entspricht 1 Meter in der Realität. Das kann man später auch sehr leicht übertragen. Also wenn man Beetflächen oder Wegeflächen übertragen will, lässt sich das sehr einfach
mit den Maßstäben vereinen,
ja, aufmessen. Mhm. Auch vorhandene Sachen, also vorhandene Bäume, sollte man möglichst maßstabsgerecht einmessen. Das heißt, man kann die Kronenbreite zum Beispiel ungefähr abmessen. Also ein großer Schritt ist etwa 1 Meter. Und den dann maßstabgerecht übertragen. Weil wenn man das so einzeichnet, wie man denkt oder wie man es wahrnimmt, kann man da später Überraschungen erleben, weil es nicht zusammenpasst. Also der Baum ist dann doch wesentlich größer, als ich ihn auf dem Plan eingezeichnet habe. Und dann passt alles andere eben nicht mehr.
Also sollte man gerade bei Bäumen beachten, dass man da eventuell schon davon ausgeht, wie groß die mal werden.
wie groß die mal werden, wenn man welche neu pflanzt, oder wie groß sie eben sind, wenn man einen vorhandenen Garten umgestalten möchte. Auch ist der erhaltenswert, also ist der noch gesund, ist der in Ordnung, oder wenn es ein Obstbaum ist, fällt er in den nächsten 2 Jahren sowieso um, dann ist zu überlegen, macht man ihn um und pflanzt dann besser einen neuen. Oder sollen auch bestimmte Bereiche im Garten geschützt werden, also wo möglichst keine Baufahrzeuge drüber fahren, die den Boden extrem verdichten, so dass ich da später große Mühe habe, den Boden wieder aufzulockern.
Das Thema hatten wir ja in unserer Podcast-Folge mit der Gründüngung,
genau,
mit den Wurzeln, die diese Verdichtungen wieder aufbrechen,
genau,
können. Aber das muss man auch erstmal machen, ne?
Ja, oder eben die auch beim Rangieren Pflanzen beschädigen können. Also im öffentlichen Raum sieht man das ja öfter, dass Baumstämme eben geschützt werden, damit nicht die Rinde verletzt wird durch ein Baufahrzeug. Und im Privatgarten, bei einem vorhandenen Garten, kann man das im Grunde ähnlich machen.
Kommen wir nochmal kurz darauf zurück. Das finde ich persönlich sehr interessant. Beim Neubeginn quasi eines Gartens, eines übernommenen Gartens. Was gibt es denn da noch, außer vielleicht kranke oder tote Bäume, für Kriterien, für Dinge, die man da aussortieren sollte?
Also optimal guckt man sich den Garten erstmal an, übers Jahr. Was kommt da überhaupt aus der Erde? Also je nachdem, wann man eingezogen ist. Wenn man im Winter eingezogen ist, ist meistens nicht groß was da, außer eben Bäumen und Sträuchern. Aber man sieht keine Stauden, man sieht keine Zwiebelblumen. Und dann guckt man sich das erstmal an im Frühjahr. Und dann guckt man, passt es zu den Vorstellungen, die ich habe, oder passt es nicht? Wenn ich eine Fläche habe, die nur mit Giersch bewachsen ist zum Beispiel, dann kann ich mich noch entscheiden, passt eine Gierschfläche in mein Gartenkonzept oder nicht. Man kann aus der Not natürlich eine Tugend machen, aber gewöhnlich möchte kein Mensch Giersch im Garten haben.
Obwohl, lässt sich ja wunderbar zu Salat verarbeiten.
Ja, in gewissen Mengen, ja. In gewissen Mengen, ja. Aber er ist eben sehr lästig, weil er wirklich überall durchwächst, ne? Also dann kann man eben noch gucken, auch wenn man im Frühjahr den Garten beobachtet, welche Bäume werden noch richtig grün oder ist irgendwas abgestorben, sind viele Äste trocken. Notfalls sollte man sich einen Fachmann zu Rate holen, der eben sagen kann, also wir können ihn noch ausschneiden, auslichten, der erholt sich wieder oder der ist eben hin. Dann sollte man ihn auch aus dem Garten rausnehmen. Wie sieht die Hecke aus? Müsste die mal runtergeschnitten werden, zurückgeschnitten werden? Oder ist sie super, um Sichtschutz zu bieten oder eben Raum für Vögel? Und mit den Staudenbeeten ist es ähnlich. Muss man einfach gucken, gefällt einem das oder möchte ich das gerne umgestalten? Und wenn man sich Zeit lässt, also ein Jahr den Garten zu beobachten, dann kann man eben auch gucken, welche Pflanzen wachsen an dem Standort gut oder nicht gut. Also eine Hortensie hat in diesem Jahr extreme Schwierigkeiten, weil die viel Wasser braucht und wenn sie nicht auf sehr feuchten Boden steht, dann sehen die dies ja wirklich sehr traurig aus.
Na, für die Hörenden, wir zeichnen gerade im Sommer 2022 auf. Es ist natürlich ein sehr dürregeplagter Sommer.
Ja.
Dieses Jahr hoffen wir mal, dass das die nächsten Jahre anders aussieht. Tja, Annette, dann steht der Plan. Wir haben uns Gedanken gemacht, was wollen wir nicht. Wie geht's dann weiter?
Ja, dann muss man erstmal die Wünsche und die Realität übereinander bringen, ne? Also grundsätzlich kann man den Stil des Gartens festlegen. Also wie stelle ich mir einen Garten vor? Soll der natürlich sein oder natürlich anmutend sein? Wild romantisch oder ganz gerade, streng gegliedert? Wie passt der zum Haus? Möchte ich den Stil des Hauses aufnehmen? Also wenn es eben ein rechteckiges Haus ist, was sehr streng gegliedert ist, passt dann die strenge Gliederung auch in den Garten? Oder möchte ich da als Kontrast praktisch einen eher wilden Garten in Anführungsstrichen? Ja, diese wilden Gärten sind auch geplant und auch gepflegt oder sollten sie zumindest sein. Will ich organische Formen oder gerade Linien? Organische Formen wirken immer natürlicher und sind, meine ich, auch gefälliger fürs Auge, beziehungsweise fühlt man sich in solchen Gärten gewöhnlich wohler als in diesen ganz strengen, strukturierten Gärten.
Deine persönliche Meinung zu Steingärten?
Geht gar nicht.
Das habe ich mir fast gedacht.
Also, wobei man ja noch unterscheiden muss zwischen Steingarten. Das heißt also, in botanischen Gärten gibt es ja auch Steingärten. Das sind eben aufgeschichtete Steine mit Pflanzen, die in diesen mageren Ritzen da noch immer genügend Möglichkeiten finden zu leben. Oder diese Schottergärten, die man jetzt eben leider sehr häufig vor den Häusern sieht, die keinen Nutzen haben.
Pflegeleicht, aber eine Katastrophe für die Umwelt.
Pflegeleicht, ja. Nur bedingt. Ich glaube, dass das auch überschätzt wird, weil irgendwann wächst auch da das Unkraut.
Ja, tatsächlich, ja.
Und das Kleinklima wird extrem aufgeheizt. Es bietet keinen Lebensraum für Insekten, für irgendwelche anderen Pflanzen. Manche werden in den Schotter gepflanzt. Das ist, also für mich ist es ein entsetzlicher Anblick.
Mhm. Und Geschmäcker sind da natürlich verschieden.
Geschmäcker
aber bitte,
sind verschieden. Die meisten Leute wollen es oder machen es ja, um sich eben die Arbeit zu erleichtern.
Mhm. Also aber halt auch nur vermeintlich, ne?
Also vermeintlich, und es gibt wirklich auch andere Möglichkeiten, wie man extensiv bepflanzen kann. Also das heißt, wo die Pflege wirklich extensiv ist und man da vielleicht ein, zweimal im Jahr was dran machen muss. Und es sieht wesentlich freundlicher aus und es ist ökologischer.
So ist das. Kommen wir zurück zu dem Plan unseres potenziellen Gartens, den wir uns anlegen möchten. Spielen wir mal so ein bisschen mit Farbkonzepten. Was kann man da noch so machen?
Ja, man kann, wenn man will, kann man sich ein Farbkonzept überlegen. Also es gibt Leute, die mögen kein Gelb. Oder, das höre ich auch sehr oft, ich möchte es gerne bunt. Manche mögen es eben lieber Ton in Ton. Da gibt es eben weißen Garten oder in Blautönen. Das ist oder setzt Pflanzenkenntnisse voraus, beziehungsweise muss man sich da mit der Pflanzenauswahl eben gut beschäftigen.
Mhm.
Das kann man machen, ja.
Du sprichst es gerade schon an, die Pflanzenauswahl. Was kann man denn da so, beziehungsweise was kann man denn möglichst schnell pflanzen, was dann auch schnell anwächst? Hast du da ein paar Vorschläge?
Da sollte man als Anfänger auf jeden Fall machen. Robuste Pflanzen wählen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wachsen. Grundsätzlich muss man, wenn man Erfolg haben möchte, die Gegebenheiten des Grundstückes beachten und dann passende Pflanzen dazu auswählen. Natürlich kann man sich die Mühe machen, Boden auszutauschen, wenn man jetzt eine bestimmte Pflanze haben will. Ich hatte vorhin schon gesagt, mit den Hortensien, die eben hohen Wasserbedarf haben. Oder trockenheitsliebende Pflanzen, die wenig Wasser brauchen, man die in einen feuchten Boden pflanzt, dann werden die nicht wachsen oder nicht zufriedenstellend wachsen und dann kommt es zu Frustration. Das ist eben wichtig, dass man weiß, ist das ein lehmiger Boden, sandiger Boden und sich auch beraten lässt bei der Pflanzenauswahl. Also es gibt ein paar Pflanzen, die es eigentlich immer und überall machen. Also Bodendecker, da gibt es Vertreter aus der Reihe der Storchenschnabel oder Frauenmantel, also die eine, wie man so schön sagt, eine breite Standortamplitude haben, denen es relativ egal ist, wo sie stehen, ob feucht, schattig, sonnig. Bei den Sträuchern gibt es auch so ein paar Kandidaten, die auch recht robust sind. Da können wir in die Shownotes noch ein paar mit aufnehmen.
Auf jeden Fall.
Als Liste.
Das machen sie.
Dann ja, kann man da nochmal nachschauen.
Jawohl.
Wenn man Pflanzen kauft, also die Verlockung ist ja groß, vom Supermarkt bis hin zum Baumarkt über Gartencenter.
Mal eben bei Lidl rein und eins von diesen
oder,
Angeboten mitnehmen.
Ja, genau, genau, genau.
Oder Aldi oder
kann man
MP
machen.
Oder.
Ja, kann man machen. Wenn man die Pflanzen kennt, wenn man Anfänger ist, dann empfehle ich wirklich, in einen Fachbetrieb zu gehen, also eine Baumschule oder eben eine Staudengärtnerei und sich da beraten zu lassen. Weil man sich viel Zeit spart und auch Geld, weil man einfach dann zielgerichtet beraten wird. Und nicht so, ja, kauft, was einem gefällt, was dann aber später vielleicht nicht gut zusammen wächst oder gar nicht wächst. Und das ist wichtig.
Ja, man will ja auch Freude dann an seinem Garten haben.
Genau.
Gut, unsere Gartenplanung steht. Wie wählen wir denn richtige Materialien aus? Also nehmen wir eher heimische Holzarten oder nicht heimische Holzarten? Was ist da am besten anzuwenden für beispielsweise Terrassen oder Wegebelege?
Also letztendlich ist es eine Frage, wie viel Geld einem zur Verfügung steht, beziehungsweise wie viel Geld ich dafür ausgeben möchte. Grundsätzlich sollte man natürlich heimische Holzarten wählen. Also die Lärche oder Douglasie ist nicht ganz heimisch, also ist bei uns nicht heimisch, aber wächst hier zumindest auch, sind sehr harte Hölzer, die man für solche Sachen gut verwenden kann, also für Holzdecks zum Beispiel. Bei den Wegebelegen wäre natürlich am schönsten Naturstein, ist aber auch am teuersten. Da gibt es auch Betonsteine, die nicht aussehen wie früher dieses Verbundpflaster, sondern mit gerumpelten Kanten, die also so einen anmutenden Natursteincharakter haben. Oder wenn man ganz auf befestigte Flächen verzichten möchte, kann man natürlich auch Rasengittersteine nehmen. Also das sind Platten, in die Erde aufgefüllt wird und dann eben ein bisschen Rasen eingesät wird oder wo auch Vegetation sich nach und nach bildet. Es kommt auch darauf an, was vorgeschrieben ist. Also wir können ja in vielen Baugebieten nicht machen, was wir wollen. Das ist ja bei den Dachflächen, Dachneigungen ähnlich. Und da gibt es auch für den Garten Gestaltungsvorgaben. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man da guckt, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt.
Mhm. Wo informiere ich mich darüber am besten? Wo frage ich danach?
Da kann man sich im Bauamt informieren, in der Kommune oder eben beim Bauträger. der das Baugebiet erschlossen hat. Ja, mit diesen Arbeiten, Terrasse, Holzdecks, Pflasterung, gibt es sicher Gartenbesitzer, Grundstücksbesitzer, die das selber machen können. Entweder weil sie es sowieso beruflich machen oder sich angeeignet haben. Wenn man das nicht kann, dann sollte man auf jeden Fall einen Fachmann damit beauftragen, weil der weiß, wie es geht und man sich da auch, ja,
kann man sich auch viel Ärger und Geld sparen.
Genau.
Ja, ich bin auch eher so jemand, der erstmal alles selber ausprobiert. Mhm. Aber man muss da wirklich drauf achten, wo die eigenen Grenzen sind. Wo die Grenzen der eigenen Kreativität sind, wo die Grenzen der eigenen körperlichen Fähigkeiten vielleicht auch sind. Und wo vor allen Dingen auch die finanziellen Grenzen sind. Also nicht jeder Traum lässt sich ja tatsächlich so umsetzen, wie man sich das vorgestellt hat, leider.
Nein, oder nicht sofort. Also man kann ja auch Zwischenlösungen finden. Ich meine, bei den Sachen, die fix sind, also wie Zufahrten, ja, wo man das Auto abstellen möchte oder eben sauberen Fußes auch ins Haus gelangen möchte, das wird ja meistens auch irgendwie noch gemacht. Wenn das Haus fertig ist mit dem Garten, sieht es dann ein bisschen anders aus. Aber man kann eben Zwischenlösungen finden. Also zum Beispiel eine Gründüngung einsehen. Dann hat man die Fläche erstmal grün, das Unkraut wird unterdrückt. Und es sieht auch noch schön aus, zumindest eine Zeit lang, solange es blüht.
Mhm. Zu dem Thema gerne mal unsere Podcast-Folge zum entsprechenden Thema Gründüngung anhören mit der Sabine. Da gibt's auf jeden Fall alle Informationen zum Thema Gründüngung. So, weiter im Thema Gartengestaltung.
Wenn man sich über die Materialien klar geworden ist, die besorgt hat, ist natürlich super, wenn man sie möglichst in der Region besorgt oder eben Material auch nimmt, was aus der Region kommt. Also wenn man sich einen Naturstein aussucht, dann muss man jetzt nicht unbedingt Marmor aus Italien nehmen oder es gibt ja auch diesen Wesersandstein oder eben in anderen.
Dafür ist die Region ja auch bekannt hier, das Weserbergland.
Oder eben in anderen Regionen andere Naturmaterialien wählen. Mit dem Holz ist es genauso. Also optimal gibt es eben Sägewerk in der Nähe, aber wichtig ist schon, auf heimische Holzarten zu achten. Ja, wenn man das soweit fertig hat, die Gründüngung ist untergegraben, gehen wir davon mal aus, dann kann man die Pflanzflächen bzw. den Plan eben weiter übertragen. Also 1 zu 100, wie gesagt, ist eigentlich der beste Maßstab,
um das... Und dabei immer an die ausgewachsenen Pflanzen denken.
Gut hinkriegt, genau. Ausgewachsene Pflanzen denken. Man kann die Flächen ganz gut mit Sand markieren. Also wenn man die Fläche dann eben gemacht hat oder Mauern anhängen, fertig sind, dass man wirklich an die Umsetzung geht, kann man das gut mit Sand markieren oder Bändern vom Plan übertragen und dann geht es im Grunde auch schon ans Pflanzen.
Ja, wie fange ich denn am besten mit den Pflanzen an? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks oder soll ich einfach mal drauf lospflanzen? Wie würdest du das machen?
Also wie vorhin schon gesagt, am besten schon mal vorher gucken, was will ich überhaupt haben? Also möchte ich Laubgehölze haben, möchte ich immer Grüne haben? Hoffentlich nicht. Also Laubgehölze sind ja in jedem Fall ökologischer, besser für Umwelt und unsere Insekten hier, weil die vielfältig genutzt werden von ganz vielen Insekten. Von Neudorf gibt es den Pflanzenfinder. Das ist ein interaktives Tool, mit dem man bienenfreundliche Pflanzen raussuchen kann. Also man kann Farbe eingeben, Höhe eingeben, Standort, sonnig, schattig und so weiter und kriegt dann da eben Pflanzen vorgeschlagen.
Gibt es den auf eurer Website?
Genau, den gibt es auf der Website.
Also www.neudorf.de.
Genau. Ja.
Okay.
Dann kann man sich eben in Fachbetrieben beraten lassen, ruhig den Plan, den man gezeichnet hat, mitnehmen und sagen, was man wünscht und sich da beraten lassen. Dann wird einem da eine entsprechende Pflanzenauswahl zusammengestellt. Man kann natürlich auch beobachten, wo Pflanzen wie wachsen. Also ich gucke mir immer hier die Verkehrsinseln an, die ja sehr schön mit Stauden bepflanzt sind, inzwischen nicht mehr mit diesen Bodendeckerrosen. Und was auf Verkehrsinseln mitten in der Stadt bei dieser Trockenheit noch wächst, das...
Bei diesen widrigen Bedingungen.
Genau, also die wachsen praktisch überall.
Mhm. Also das kann man sich ruhig mal als Orientierungshilfe angucken, wie so die Verkehrsinseln bepflanzt sind.
Ja, man kann generell mal gucken überall. Es gibt ja auch Schaugärten in Baumschulen oder es gibt Tag der offenen Gartenpforte, Tag des offenen Gartens.
Auch hier bei uns der Bürgergarten in Hameln, der ist ja auch immer sehr reichhaltig bepflanzt.
Genau.
Da kann man sich die verschiedenen Kombinationen vielleicht auch mal so ein bisschen abgucken.
Man kann bei Nachbarn gucken und sich da Erfahrungen auch erzählen lassen mit den Pflanzen. Oder wie gesagt, eben auch einen Fachmann, also einen Garten- und Landschaftsbauer bitten, den Garten anzulegen nach seinen Wünschen. Wenn man sich das leisten kann oder möchte. Aber Rat kriegt man schon an verschiedenen Stellen. Also im Netz gibt es sehr viele Hilfen, YouTube-Videos, Pinterest für Gestaltungsideen.
Für Inspiration ist das auf jeden Fall eine sehr gute Quelle, ja.
Genau. Mhm.
Ja, für weitere Tipps und Tricks und woran man sich orientieren sollte, da guckt ihr am besten mal in die Shownotes. Und dann hätten wir natürlich noch die Frage, wie geht's jetzt los? Woher weiß ich denn, was wann zu tun ist in meinem Garten?
Da gibt's Service-Tools von Neudorf.
Auch das noch.
Zum Beispiel. Also wir bieten an eine kostenlose Gartenkalender-App, wo man sich praktisch als Push-Nachricht aufs Handy schicken lassen kann, wann muss ich Gemüse aussehen oder wann muss ich irgendwas zurückschneiden und so weiter. Also man wird erinnert, man kann da Pflanzen auswählen, zu denen man eben Informationen haben möchte. Das ist ganz nützlich. Man kann unseren Newsletter abonnieren, den es in der Saison zweimal im Monat gibt, außerhalb oder zwischen September und April einmal im Monat. Da steht dann auch immer drin, was jetzt gerade aktuell im Garten zu tun ist. Im Magazin auf unserer Website neudorf.de haben wir auch DIY-Projekte Schritt für Schritt erklärt, also Heidelbeere pflanzen, Kräuterturm bauen, ganz unterschiedliche Sachen, wie lege ich einen Rasen an und so weiter. Das ist auch eine gute Orientierung, also gerade für Anfänger, da nochmal zu gucken und sich Rat zu holen. Und dann gibt's, wenn man Probleme mit Pflanzen, Schädlingen oder Krankheiten hat, das wird ja auch auftreten im Garten ab und zu mal, dann gibt's bei uns die kostenlose Pflanzendoktor-App. Da kann man eben gucken nach dem Schadbild und findet dann die Lösung, was dagegen zu tun ist. Man kann auch unsere Fachberatung anrufen, also besonders bei Pflanzen, Schädlingen, Krankheiten oder auch wenn man Fragen zu Produkten hat, die dann eben per Mail oder direkt am Telefon antworten.
Die Hotline, die findet man auch auf eurer Seite,
genau,
neudorf.de.
Genau.
Oder man hört sich einfach die Podcast-Folge mit Sabine an, die wir aufgezeichnet haben. Und zwar war das die Folge zu den Nützlingen. Es gibt ja nicht nur Pflanzenschädlinge, sondern auch Pflanzennützlinge. Das sind kleine Tierchen zum Beispiel, Nematoden, diese kleinen Fadenwürmer. Da gibt's allerhand einen bunten Strauß und Helferlein, die sie da in ihrem Garten anbringen können, wenn sie Probleme mit Schädlingen haben. So, Annette, dann kommen wir auch schon wieder zu unserer allseits beliebten Kategorie. Und zwar sind das die drei ultimativen Tipps heute zum Thema Gartenplanung.
Genau. Erster Tipp, früh genug anfangen mit der Planung. Also idealerweise parallel zur Planung des Hauses. Dann ehrlich einschätzen, wie viel Zeit man in den Garten investieren möchte oder kann. Also das ist nochmal eine Herzensangelegenheit von mir. Es nützt nichts, sich ein tolles Gartenkonzept auszudenken und man hat nachher nur eine Stunde pro Woche Zeit, sich um den Garten zu kümmern. Das wird zu Frust führen. Deswegen gut informieren oder beraten lassen. Und dritter Tipp, als Anfänger auf robuste Pflanzen setzen. Wie gesagt, die findet ihr nochmal oder finden Sie nochmal in den Shownotes.
Ich habe unsere Hörerschaft gerade auch schon geduzt. Also ich glaube, die werden uns das verzeihen, denke ich.
Ja.
Das war's. Das waren unsere drei ultimativen Tipps für die Gartenplanung. Wenn Sie oder du vorhast oder vorhaben, je nachdem, sich ein Haus zu bauen, einen Garten zu planen und den schön einzurichten. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt bei unserem Gartenpodcast. Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Wenn man sich jetzt noch weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, beziehungsweise allgemein so ein bisschen Rat sucht, wo findet man denn den bei der Firma Neudorf?
An verschiedenen Stellen. Also einmal die Mail von Sabine in den Shownotes. Könnt ihr gerne anschreiben. Dann natürlich Informationen jede Menge auf unserer Website neudorf.de, Neudorf mit FF. Auf der Website findet ihr auch die Telefonnummer zu unserem Beraterteam. Die Kolleginnen beantworten Fragen zu eigentlich allen Produkten, Pflanzen, Krankheiten und Schädlingen. Und natürlich könnt ihr euch auch über unsere Profile bei Instagram und Facebook informieren.
Und da heißt ihr bei Instagram?
Neudorf.de.
Neudorf.de.
Also Neudorf.
Das ist ja fantastisch, das ist ja ganz simpel. Und bei Facebook dann auch.
Ja, genau.
Mir gegenüber saß die Annette Vöhl. Mit ihrem Wissen hat sie uns jetzt zum Thema Gartenplanung bereichert. Mein Name ist Katharina Morg. Ich freue mich auf die nächste Folge. Alles Gute und viel Spaß beim Gärtnern.
Viel Spaß. Tschüss.
Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.